Nachhaltig Weltwärts, der Podcast für alle, die weltwärts denken.
Hallo zu einer neuen und etwas besonderen Folge von Nachhaltig Weltwärts, einem Podcast von Engagement Global. Heute haben wir gedacht, doppelt hält besser, und deswegen haben wir heute gleich zwei Gästinnen, die etwas gemeinsam haben. Carina und Marlene. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Wo seid ihr gerade? Oder fangen wir an, Marlene, wo treffen wir dich jetzt gerade an?
Ich bin gerade in Kamerun, in Baham, das liegt im Westen Kameruns.
Carina.
Ich bin in Frankfurt in meiner Wohnung.
Marlene, du bist also gerade mitten in deinem Weltwärtsjahr, bist jetzt ungefähr im 5. Monat. Schnellcheck, wie gefällt es dir?
Mir gefällt es sehr gut. Also die Arbeit macht super viel Spaß, aber auch die Sachen, die wir hier in unserer Freizeit machen können, sich die Natur etwas angucken, einfach mal Zeit mit Freunden von hier verbringen oder auch einfach mit den Kindern aus der Einrichtung nochmal in der Freizeit quatschen. Macht mir alles super viel Spaß. Es gibt natürlich auch Dinge, die einen immer mal wieder stören. Zum Beispiel fällt mir auf, dass die Sicherheitslage hier in Kamerun im Gegensatz zur Sicherheitslage in Namibia, wo andere Freiwillige aktuell sind, schon irgendwie ein bisschen angespannter ist, sodass wir hier in der Freiheit schon beschränkter sind als andere Freiwillige. So kleine Dinge wie das stören manchmal, aber insgesamt gefällt es mir sehr gut.
Kurz zu Marlene. Marlene ist 18 Jahre alt und lebt, wie wir gerade gehört haben, derzeit in Kamerun, entsandt von der Organisation Freunde Waldorf. Als Pause vor dem Studium arbeitet sie gerade in einer Einrichtung für sozial benachteiligte Kinder und Erwachsene mit einer körperlich oder geistigen Behinderung oder Beeinträchtigung. In Deutschland lebte Marlene in Mülheim an der Ruhr. Direkt nach ihrer Rückkehr zieht es sie aber in die Bundeshauptstadt nach Berlin, wo sie an der Charité Medizin studieren wird. Sport ist ihr als Ausgleich, genauso wie Musik, unglaublich wichtig. Also hat sie sich sogar Hanteln in Kamerun selbst gebaut. Ja, kurz, Marlene, stimmt das und woraus sind die?
Die sind tatsächlich relativ einfach nur aus Wasserflaschen. Da habe ich zwei Flaschen, die nur 1,5 Liter haben und eine große 10 Liter Flasche. Und daraus habe ich die Hanteln gemacht. Ich hatte auch mal probiert, die mit Erde zu machen, aber das war eine Riesensauerei. Also bin ich ganz einfach beim Wasser geblieben.
Okay, das heißt, du hebst einen 10 Liter Wasserkanister immer über deinen Kopf.
Genau.
Gibt es dir Sicherheit, dass du schon weißt, was nach Weltwärts bei dir passiert? Du wirst ja studieren.
Ja, es gibt mir auf jeden Fall eine Art von Sicherheit, weil ich irgendwie keinen Stress habe, mich darum kümmern zu müssen, was ist denn als nächstes. Dadurch habe ich das Gefühl, kann ich mich viel mehr hier auf den Alltag konzentrieren.
Ja. Wie ist das bei dir, Carina? Wusstest du während deines Aufenthaltes auch schon, was danach kommt?
Ich wüsste es nicht genau. Ich wollte eigentlich lange Zeit Psychologie studieren und habe mich dann aber während des Aufenthalts auch dann dagegen entschieden, so Richtung Ende. Aber ich habe da lange gar nicht drüber nachgedacht, sehr viel im Moment gelebt, was mir sehr gut getan hat, weil das ich nicht so leicht kann eigentlich. Und dann erst am Ende irgendwie mir überlegt, nee, es soll Richtung Lehramt gehen.
Dazu kommen wir gleich nochmal, was genau du machst. Aber habt ihr schon herausgefunden, was euch quasi, ich habe es am Anfang angeteasert, euch beide verbindet etwas? Habt ihr die eine Sache auf jeden Fall schon entdeckt?
Wir waren beide bei den Freunden oder sind es?
Genau, der Freiwilligendienst mit den Freunden.
So ist es. Ihr wart beide als Entsenderorganisation bei den Freunden Waldorf. Ja, und Carina, du warst ja schon weltwärts, bist also schon wieder zurück. Heute 22 Jahre alt und im Vor-Corona-Jahrgang gewesen. Carina war 2018, 2019 mit den Freunden Waldorf im Center for Creative Education in Kapstadt, Südafrika. Hier betreute sie Kinder. In Zukunft will sich Carina aber um etwas ältere Kids kümmern. Sie studiert gerade Chemie und Geschichte auf Lehramt in Frankfurt am Main. Geschichte scheint dabei wirklich so eine Art Leidenschaft zu sein. Als sie damals in Südafrika ankam, soll sie wohl hier und da einen rund 10-minütigen Vortrag über die Geschichte des Landes gehalten haben. Munkeln so manche Mitfreiwillige. Heute unterstützt sie außerdem Süd-Nord-Freiwillige. Ja, Carina, habe ich dich ungefähr getroffen?
Ja, ganz gut.
Und diese Vortragsgeschichte stimmt wirklich?
Ja, die stimmt. Das wurde mir sehr oft vorgehalten. Mir ist das selbst damals gar nicht so dann aufgefallen, aber es wurde mir dann oft erzählt.
Ihr habt noch eine Gemeinsamkeit. Und zwar arbeitet ihr beide mit Kindern oder habt mit Kindern gearbeitet. Habt ihr beide jeweils die Stelle sehr bewusst gewählt?
Also ich habe auf jeden Fall meinen Freiwilligendienst vor allem nach der Stelle ausgesucht. Und die Sprache Französisch und auch das Land stand dann eher an zweiter Stelle. Ich habe da ganz bewusst geguckt, dass ich eine Arbeit finde, die abwechslungsreich ist. Und das, finde ich, hat man mit Kindern immer. Es gibt immer irgendwie was Neues zu entdecken. Jeder Tag ist anders. Und deswegen habe ich schon da die Stelle sehr bewusst ausgewählt.
Also ich glaube, bei mir ist es zum Teil ähnlich wie bei Marlene. Mir war es auf jeden Fall wichtig, mit Kindern zu arbeiten. Aber das Land war dann auch irgendwie eine größere Priorität. Also ich habe im Endeffekt dann nur noch nach Stellen in Südafrika mit Kindern geguckt.
Und was macht die Arbeit, die Aufgabe mit Kids so ganz besonders für euch beide? Marlene vielleicht?
Was die Arbeit bei mir ganz besonders macht, ist einfach die Freude der Kinder im Alltag immer zu sehen. Egal, was gerade für eine Situation war, können die Kinder Minuten danach schon wieder lachen. Und man hat mit Kindern immer total viel Spaß. Und ich finde, man kann auch manchmal viel von Kindern lernen, wenn man sich Kinder einfach nur anguckt, was sie machen, wie sie mit bestimmten Situationen umgehen, auch mit Kritik umgehen, damit umgehen, vielleicht zu scheitern. Und das finde ich total schön, irgendwie sich sowas bei Kindern anzugucken.
Also ich kann mich dem nur anschließen. Ich fand es immer wunderschön, jeden Morgen in den Kindergarten zu kommen. Und es waren ungelogen immer mindestens 30 Kinder, die auf mich zugerannt sind, jeden Tag, weil sie einfach gute Laune hatten und sich gefreut haben, irgendwie Zeit miteinander zu verbringen. Dass ich das jeden Tag erleben konnte mit den Kindern, ist einfach irgendwie unheimlich bereichernd immer noch. Und natürlich auch jetzt im Nachhinein sozusagen rückblickend zu sehen, wie sich die Kinder entwickelt haben. Manche konnten am Anfang nicht mal laufen und am Ende waren sie schon ganz kleine Racker, die irgendwie Steinchen rumgeworfen haben und so. Und wie wild gerannt sind, das ist einfach auch schön zu sehen.
Jetzt sind es die sehr positiven Seiten. Hattet ihr denn auch, beziehungsweise, Marlene, du steckst gerade noch mittendrin, aber Karina, was war so eine große Herausforderung für dich in der Arbeit?
Also ich glaube, in der Arbeit direkt war eher dann die Sprachbarriere sowas Schwieriges mit den Erzieherinnen, die dort schon gearbeitet haben, weil die eben nicht sehr gut Englisch sprachen. Ich nicht sehr gut easy großer, was ich ein bisschen gelernt habe, aber eher so auf Kinderniveau. Das war schwierig und auch manchmal schade, dass ich irgendwie die Kommunikation da nicht richtig ausleben konnte und nicht so viel von denen erfahren konnte, was so über Alltag hinausgeht. Und dann würde ich auch sagen, Marlene hat es ja auch schon angesprochen, dass die Sicherheit ein sehr großes Thema war, was immer wieder zu Schwierigkeiten geführt hat. Wenn ich zeitweise nicht aus dem Kindergarten raus durfte, weil man mich nicht sehen durfte als Weiße, das macht es natürlich schon schwierig und fühlt sich einfach komisch an, wenn man irgendwie eigentlich gar nicht mit solchen Konflikten sich beschäftigen möchte im Umkreis von den kleinen Kindern.
Woran lag das?
In Kapstadt gibt es ja eben Townships, verschiedene, wo leider immer noch die Menschen eben sehr abgetrennt voneinander leben. Also ich habe in Khayelitsha gearbeitet. Das ist ein, ja, man kann sagen, schwarzes Township, wo eben eigentlich nur schwarze Menschen leben. Ich betone das so, weil das in Südafrika oder ich kann eigentlich nur für Kapstadt sprechen, ein sehr großes Thema war und ist. Und in diesem Township wohnen eben nur schwarze Menschen in sehr, sehr einfachen, armen Verhältnissen. Und entsprechend fallen weiße Personen dort auf. Wenn man jetzt, da kommt wieder die Geschichtsliebende in mir raus, sich die Vergangenheit anschaut. Und dann sieht das eben die Apartheid lange Jahre, also die Trennung von Schwarzen und Weißen und Coloreds wurden sie in Südafrika genannt, gelebt wurde, gesetzlich verpflichtend gelebt wurde. Das hat einfach immer noch ganz, ganz starke Auswirkungen. Und diese Ungleichheit spürt man eben dann, wenn man in eine Region geht, wo beispielsweise nur Schwarze oder auch nur Weiße sind. Für mich war das dann eben, wenn ich als Weiße in ein Township gehe, hätte es sein können, dass ich sozusagen Opfer von Gewalt oder Überfall werde, weil eben die Wut, die Spaltung so groß ist zwischen den Gruppen.
Wie ist es bei dir, Marlene? Wahrscheinlich eine andere Situation, aber hast du da ähnliche Sorgen?
Also hier im Dorf gibt es keine anderen weißen Europäer und dadurch fällt man, egal wo man hinläuft, man fällt immer auf. Aber ich habe tatsächlich in Bezug auf Gewalt, was Karina jetzt erzählt hat, dass ich irgendwie Angst vor Gewalt haben muss, da habe ich eigentlich keine Sorgen. Es ist schon so, dass man hier ganz klar auf einen Stereotyp trifft und auch Vorurteile. Und das ist eigentlich in der Regel, dass Weiße sehr gebildet sind, aber auch, dass sie immer viel Geld haben. Und das ist dann in so Situationen auf dem Markt oder auch in privaten Alltagssituationen schwierig. Ich bin Abiturientin, das heißt, ich habe natürlich jetzt nicht irgendwie super viel Geld, nur weil ich weiß bin. Und das führt dann schon teilweise zu Konflikten. Oder auch einfach Situationen, die irgendwie unangenehm sind und genauso auf dem Markt. Man weiß, dass man immer mehr bezahlt als Menschen, die schwarz sind, einfach nur wegen der Hautfarbe, weil vorausgesetzt wird, dass man viel Geld hat. Und das fühlt sich einfach irgendwie dann komisch an, wenn man weiß, dass man in so Situationen teilweise so auf die Hautfarbe reduziert wird.
Du hast auch gesagt, dass du eigentlich ganz gerne sozusagen tief ins Land eintauchen möchtest, nicht so als klassische Touristin gesehen würdest. hast du denn das Gefühl, dass du dich trotzdem frei bewegen kannst auf dem Markt zum Beispiel, also anders als vielleicht Carina?
Also frei bewegen kann ich mich auf jeden Fall. Also das Extremste ist eigentlich, dass man vielleicht mal festgehalten wird, weil irgendjemand will, dass man sich seinen Stand anguckt. Aber es ist hier in meiner näheren Umgebung nicht so, dass ich mich nicht frei bewegen kann. Und gerade wenn man sich Kamerun anguckt, im Norden und Nordwesten Kameruns sind aktuell Konflikte. Das geht vor allem darum, dass eben die englischsprachige Bevölkerung und die französischsprachige Bevölkerung da Auseinandersetzungen haben. Und da darf ich persönlich auch nicht hin, von den Freunden aus. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich weiß bin. Das hat eher was damit zu tun, dass die Situation dort allgemein angespannt ist.
Generell muss man oder kann man natürlich sagen, dass Weltwärts sich auch um die Sicherheit seiner Freiwilligen kümmert. Also erstmal werden die Entsenderorganisationen ja schon sehr speziell ausgesucht. Genauso die Partnerorganisationen in den eigenen Ländern. Und es gibt auch, und das ist ein wichtiger Bestandteil von Weltwärts, so ein pädagogisches Begleitprogramm für alle Freiwilligen, also Seminare vorher, während des freiwilligen Aufenthaltes und danach, um sozusagen auch die Reflexion, das Feedback und sowas einzusammeln. Es gibt aber noch einen sehr, sehr großen Unterschied tatsächlich bei euch beiden. Und zwar, Marlene, du hast gesagt, du brauchst hier und da auch mal Ausgleich, mal für sich alleine zu sein, mal Ruhe zu haben. Du lebst mit einer Mitfreiwilligen zusammen. Wie ist das Leben dazu? Hast du da genug Zeit, dich auch mal zurückzuziehen?
Ja, auf jeden Fall. Hier, wo ich mit der anderen Freiwilligen zusammen wohne, das ist das ehemalige Gebäude der Einrichtung. Die ist vor ungefähr 3 Jahren umgezogen in neue Gebäude. Wir sind zu Fuß 5 Minuten entfernt. Und diese räumliche Trennung von der Einrichtung ist total angenehm, dass eben, wenn man dann mit dem Arbeiten erstmal fertig ist, sich dann erstmal zurückziehen kann. Und da habe ich persönlich das Glück, dass ich mich mit der anderen Freiwilligen super gut verstehe, dass wir quasi dann beide auch machen können, was wir wollen und nicht im Weg stehen, aber gleichzeitig viel zusammen machen. Also ist alles total ungezwungen und dadurch kann ich mich dann schon immer gut erholen und durch diese räumliche Distanz zur Einrichtung kann ich auch selbst ein wenig steuern, wann ich gerade Lust habe, irgendwie in Gemeinschaft zu sein, mich mit den Kindern zu beschäftigen, mit denen einfach Zeit zu verbringen und wann ich eher mal Zeit für mich brauche, vielleicht Sport machen will oder ein Buch lesen will.
Ja, jetzt stell dir mal vor, es werden neben der einen Mitfreiwilligen noch andere Freiwillige bei dir im Projekt. Kannst du dir das vorstellen?
Das fände ich persönlich nicht so gut. Also ich habe schon von Freiwilligen gehört, die mit 5, 6, 7 anderen Freiwilligen zusammen waren. Und ich glaube, kann mir auch vorstellen, dass es Vorteile hat, gerade was die Freizeit angeht, dass man da cool Sachen in größeren Gruppen dann machen kann. Aber gerade was die Arbeit angeht, finde ich das sehr angenehm, dass wir hier nur zu zweit sind, weil ich so das Gefühl hatte, dass wir auch viel mehr so ins Team in der Einrichtung integriert wurden und dass wir nicht so die Freiwilligen sind, sondern dass wir dann eher mit zu denen gehören, die eben die Kinder unterrichten. Und deswegen fand ich das eigentlich angenehm, dass wir jetzt hier nur zu zweit sind.
Carina, wie hast du denn da deine Ruhe gefunden?
Meistens irgendwie in der Natur, bei irgendeiner Wanderung oder so. Ja, wir waren sehr viele. Wir haben uns natürlich nicht alle die ganze Zeit gesehen und haben in verschiedenen Kindergärten gearbeitet, sodass wir dann doch ein bisschen getrennt voneinander sind. Aber man hat sich meistens auf dem Weg zur Arbeit gesehen, mindestens ein Teil der Gruppe. Also es war schon alles sehr eng und das hatte natürlich Vorteile, der Austausch war da und so, aber auch ein paar Nachteile, weil wir einfach dann auch so eine sichere Gruppe waren und natürlich einfach das Kommunikationsbedürfnis zu anderen Menschen, die dann ja wahrscheinlich irgendwie Locals gewesen wären, weniger dabei, denke ich, bei uns allen, kann man so sagen.
Also du meinst einfach, weil sozusagen andere in der Nähe sind und ich glaube, das kenne ich zumindest aus meiner Erfahrung auch, wenn andere Leute dann Sprache sprechen, spricht man schneller mit denen, als vielleicht nochmal andere kennenzulernen.
Ja, genau. Man hat vielleicht einen anstrengenden Tag gehabt, man möchte was berichten, vielleicht auch was, was ja sich eben unterscheidet zu dem, wie man es aus Deutschland kennt. Und dann greift man oder kann ich aus meiner Erfahrung sagen, habe ich schnell eben zu den deutschen Freiwilligen gegriffen, mit denen ich reden konnte und nicht zu anderen, weil die es vielleicht auch schlechter verstehen würden, was aber wieder Vorteile hat, weil man mehr voneinander lernt oder mehr Neues lernt.
So. Ja, also so ein bisschen Chancen und auch Herausforderungen, das hast du gerade auch schon mal gesagt. Es gibt auch Nachteile, wenn man mit so vielen Freiwilligen zusammenlebt. Welche sind denn das?
Ja, die Abkapselung würde ich als stärksten Punkt nennen. Also wir haben in WGs gelebt, sodass eben sozusagen der Alltag schon ganz, ganz viel mit deutschen Freiwilligen verläuft und man dann eben nicht so sehr rauskommt und eben abgetrennt ist. Und gerade jetzt in Kapstadt, wo das Problem mit der Trennung zwischen schwarzen und weißen Menschen so präsent ist, ist es natürlich von Nachteil, wenn wir als Weiße dann als Gruppe bleiben und nicht so sehr in diesen Austausch kommen mit anderen. Und das hat es schwierig gemacht. Und gerade wenn man sich eben dann immer sieht und auch den Rest der Gruppe immer sieht, das birgt halt, glaube ich, Gefahren, die wahrscheinlich jeder kennt. Das ist so ein bisschen wie eine Klassenfahrt. Am Anfang ist es cool, aber es kann auch mal so eine richtige Auseinandersetzung geben irgendwann.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe vorhin schon mal über die Sicherheitsstandards geredet. Es gibt ja auch immer Vorbereitungsseminare, Zwischenseminare und Nachbereitungsseminare. Wie wichtig waren die Vorbereitungen zum Beispiel bei dir, Marlene?
Also ich fand es vor allem wichtig in Bezug darauf, wie auch das Verhältnis so zu den Kindern sein wird. Also wir hatten vorher dann auch, Susanne heißt sie, die das Projekt hier auch sehr gut kennt, selbst schon oft da war. Und sie hat uns auch schon viel dann über die Kinder erzählt. Und auch als dann auf dem Vorbereitungsseminar die Karte Kameruns vor uns lag und quasi in Rot die Bereiche eingemalt wurden, wo wir gar nicht hin dürfen aus Sicherheitsgründen. Und in Gelb dann die gefährdet sind. Da habe ich dann auch schon nochmal realisiert, okay, das ist schon was, wo man sich auch nicht vielleicht jeden Tag, aber schon deutlich häufiger als in Deutschland mit beschäftigen muss, dass man einfach überlegt, wie kann ich meinen Alltag gestalten, wie reise ich irgendwo hin, damit es eben sicher ist und dass man das nicht so bedenkenlos machen kann, in irgendeinen Bus oder Zug zu steigen, wie es eben in Deutschland ist und sich einfach da schon mal drauf einzustellen, dass man da in gewissen Weisen eingeschränkt wird, einfach da vorher schon mal drauf vorbereitet gewesen zu sein, das war irgendwie total angenehm, dass man damit nicht so überrumpelt wurde.
Bei mir war das schon sehr ähnlich. Also ich habe auch ganz viel von dem einen großen Vorbereitungsseminar mitgenommen. Also ganz viel zum Thema Sicherheit natürlich. Wie verhält man sich auch so kleine Sachen irgendwie? Worauf muss man achten, dass man das schon mal im Hinterkopf hat? Da habe ich mich gut vorbereitet gefühlt, sage ich mal so. Und dann aber auch, wieder sehr Kapstadt-spezifisch, das Thema Rassismus. Ganz viel nochmal sich seine eigenen Privilegien bewusst werden und so merken, wo ist denn meine eigene Position in der Welt, was habe ich da für Vorteile, und das hat mir sehr viel geholfen, also da so reinzugehen und vielleicht nicht ganz so blauäugig nach Kapstadt zu gehen und zu denken, alles ist heile Welt, weil so ist es leider nicht. Aber wenn man eben informiert darüber ist, kann man, glaube ich, sehr viel besser damit umgehen und sein Verhalten auch ein bisschen anpassen dann.
Marlene, du bist jetzt schon ein bisschen da, du hast gerade schon gesagt, die Vorbereitung hat dir unglaublich geholfen. Aber hast du auch das Gefühl, jetzt seitdem du da bist, hat sich nochmal was bei dir verändert, nochmal einen Blick geweitet?
Auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, dass in vielen Hinsichten so die Praxis quasi dazu kam. Als Beispiel auf dem Vorbereitungsseminar einen Tag lang sind wir in Kleingruppen gegangen und da hatten wir so das Thema Behinderungen im ganz allgemein. Und da hatten wir eben auch als ein Unterthema den Punkt Autonomie. Und hatten da das Beispiel Alkohol dann, inwiefern ein Mensch mit Behinderung das Recht haben sollte, Alkohol zu trinken, inwiefern man dann auch von außen das Recht haben sollte, da einzugreifen, weil einerseits ist natürlich, wenn es für die Person nicht gut ist, aufgrund der Behinderung Alkohol zu trinken, ist natürlich auch irgendwie ein Schutz und auch im Interesse der Person. Andererseits schränkt man aber auch die Autonomie der Person ein. Und das war was, womit ich mich auch zum Vorbereitungsseminar und auch im Nachhinein sehr viel gedanklich auseinandergesetzt habe. Inwiefern eine Behinderung, die dazu führt, dass man im Alltag Hilfe braucht, mit möglichst viel Autonomie vereinbart werden kann. Und das war was, wo ich mich vorher schon sehr viel mit beschäftigt habe. Und es war eben, seit ich dann hier bin, hat man dann so die Praxis gesehen, sodass man immer wieder merkt, okay, es ist gut, auch den Kindern möglichst viel Freiraum zu lassen. Und auch wenn es vielleicht schwierig ist, ist es auch gut, Kinder mal bei irgendwelchen Alltagsaufgaben scheitern zu lassen, anstatt immer direkt zu helfen. Und das war irgendwie was, wo ich gemerkt habe, das kann man erst so richtig so ein bisschen lernen, wenn man wirklich in der Situation drin ist. Und deswegen, ich würde sagen, dass ich gerade bei so vielen Dingen die Praxis jetzt hier erst gewonnen habe. Ich finde, man kann vorher so viel drüber nachdenken, wie man will und wie man dann in konkreten Situationen entscheidet. Finde ich, kann man erst wissen, wenn man dann da ist.
Ja, und hier passt vielleicht gerade ein ganz kleiner Werbeblock hin, denn ich hatte schon die Möglichkeit, mit Janine zu sprechen. Janine hat eine Behinderung und ist ehemalige Weltwärtsfreiwillige. Und das super spannende Gespräch könnt ihr euch natürlich jetzt auch nochmal anhören, da wo auch immer ihr jetzt diesen Podcast gerade hört. Ja, und Carina, wie war das bei dir? Bei dir haben wir jetzt sozusagen nicht, dass du bist mittendrin, sondern schon ein paar Jahre Abstand. Würdest du sagen, dein Freiwilligendienst hat sozusagen über die Vorbereitung, über den Freiwilligendienst, über das Nachbereitungsseminar dir noch was mitgegeben, dich immer wieder weiter verändert?
Ja, auf jeden Fall. Der Freiwilligendienst hat mich ganz, ganz stark verändert oder mein Bewusstsein eher verändert. Eben verschiedenste Themen, gerade globale Gerechtigkeit, Themen wie Fairtrade, Diskriminierung von Menschen, dass das einfach unheimlich wichtig ist. Und das spielt einfach für mich seit meinem Freiwilligendienst eine nochmal viel, viel stärkere Rolle. Mir war das davor natürlich auch bewusst und man hat sich damit mal beschäftigt, aber jetzt versuche ich mein Leben viel mehr danach auszurichten und eben entsprechend Entscheidungen zu treffen, die vielleicht diesem neu gewonnenen Bewusstsein gerecht werden. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um Diskriminierung geht, dann habe ich durch meinen Freiwilligendienst irgendwie auch das Interesse an der Arbeit mit Geflüchteten gewonnen und habe dann bei einer Organisation gearbeitet, wo Geflüchtete Deutsch Nachhilfe bekommen und jetzt eben auch weiterhin Kontakt mit einer, die ich mittlerweile meine Freundin nennen würde, die ich über dieses Programm eben kennengelernt habe. Und da merke ich auch dann immer wieder so im Kontakt mit ihr, wie schwierig diese Themen sind, wie aktuell diese Themen in Deutschland sind, Diskriminierung oder auch Integration.
Jetzt haben wir schon deine Entwicklung sozusagen ein bisschen mehr nach deinem Freiwilligendienst gesehen. Wie wichtig war denn so ein Nachbereitungsseminar in diesem ganzen Prozess für dich?
Es war schon wichtig, um abzuschließen mit der Zeit. Ich habe diese Kinder, mit denen ich gearbeitet habe, so unheimlich ins Herz geschlossen. Ich träume manchmal immer noch von denen. Also so ein bisschen, als wären es meine eigenen ersten Kinder. Das ist natürlich eine andere Sache. Wenn ich irgendwann mal Kinder habe, werde ich es wahrscheinlich anders sehen. Aber da irgendwie von diesen Kindern Abschied zu nehmen und zu wissen, okay, das musst du jetzt auch loslassen, das hat mir sehr geholfen. Ja, und das nochmal so Revue passieren zu lassen. Wir haben ganz viel so Reflexionsarbeit gemacht und das fand ich schon gut.
Marlene, ich glaube, bei dir steht jetzt das Zwischenseminar bevor, oder? Welche Hoffnung hast du daran?
Also ich weiß tatsächlich noch gar nicht, ob ich ein Zwischenseminar haben werde. Wir haben bis jetzt noch keine Informationen dazu bekommen. Uns wurde nur gesagt, dass es noch nicht feststeht. Und ich fände es aber tatsächlich schön, hier ein Zwischenseminar zu haben, um auch einfach nochmal andere Freiwillige, die gerade hier im Land sind, auch kennenzulernen, sich einfach da auszutauschen. Ich glaube, das könnte auch super wertvoll sein.
Dann drücken wir mal alle Daumen, dass es stattfinden kann. Kommen wir jetzt zur für mich wichtigsten Kategorie dieses Podcasts. Es ist nämlich die einzige. Es sind die drei schnellen Fragen.
Die drei schnellen Fragen.
Seid ihr bereit?
Ja. Ja.
Das war ein eindeutiges Ja von beiden und dann starten wir. Das Weltwärtsprogramm mit nur einem Wort startet Carina.
Aufregend.
Rundum Sorglospaket.
Was ist das geilste am Engagement, Carina?
Das ist einen erfüllt.
Die ganze Liebe und Zuneigung, die man zurückkriegt.
Exklusiv von mir für euch, ihr dürft mit einer Person weltweit zu Abend essen und quatschen. Für wen darf ich den Tisch mitdecken? Carina.
Spontan fällt mir der Taylor Swift ein, wenn ich ein Riesenfan bin.
Barack Obama.
Der gute Barack. Ich würde ja mit Michelle eher reden. Aber das lassen wir mal da stehen. Und das waren die drei schnellen Fragen. Danke euch. Kommen wir nochmal zum Weltwärtsjahr zurück. Wie kam es eigentlich zu eurer Bewerbung bei Weltwärts?
Also bei mir war es so, dass mir eigentlich ziemlich direkt klar war, dass ich nicht direkt aus der Schule, die ja zum Großteil theoretisch ist, in ein eher theoretisches Studium gehen will, sondern sich dazwischen irgendwie was Praktisches machen will, eher viel im Alltag unterwegs sein, als irgendwie alleine an meinem Schreibtisch zu sitzen.
Also mir war auch direkt klar, dass ich nicht sofort studieren will, auch weil ich irgendwie so ganz, ganz sicher mir ja nicht war. Und das kam aber auch irgendwie in der Schule. Wir hatten uns so, also sozusagen grob mit dem globalen Süden beschäftigt und irgendwie war das immer was mich total interessiert hat, mir aber auch ein bisschen Angst gemacht hat, weil es so anders ist. Und irgendwie kam dann aber doch der Wunsch, da muss ich hin, das muss ich erleben. Und dann darüber kam dann sozusagen die Idee, Weltwärts zu machen. Hab das dann gemacht.
Wie ist es dann bei dir dazu gekommen, dass du gesagt hast, ja, Weltwärts okay, aber jetzt auch noch Südafrika?
Also ich wusste irgendwie, das soll wahrscheinlich ein afrikanisches Land werden und habe dann so gesucht und meine Eltern hatten sich auch ein bisschen dann Sorgen gemacht, welches Land es denn nun werden könnte, aufgrund, wie wir jetzt auch schon angesprochen haben, der Sicherheit in manchen Ländern. Und meine Großeltern waren ganz viel in Südafrika dort engagiert, haben dort über die Kirche so unterstützende Arbeit geleistet, also gespendet, aber sind auch vor Ort gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, das hört sich eigentlich immer sehr, sehr spannend an. Und so ist es dann Südafrika geworden.
Ja, und Marlene, wie kam es zu Kamerun?
Also zunächst wollte ich irgendwie noch mal mehr haben als vielleicht eine andere Sprache, ein neues Umfeld und wollte dann einfach noch mal haben, dass ich noch mal ein Land kennenlerne, in dem ich noch nie war, das auch sich in vielen Dingen noch mal von Deutschland, meiner Heimat, unterscheidet. Und so kam es dann, dass ich vor allem auf dem afrikanischen Kontinent auch geguckt habe, weil ich ehrlich sagen muss, dass ich wenig Konkretes über Afrika immer wusste, über die ganzen einzelnen afrikanischen Länder, dass es viel eine Mischung war aus dem, was man über soziale Medien erfährt, viel Stereotypen. Und mich hat auch einfach interessiert, wie ist es denn wirklich? Ja, so kam eigentlich dann, dass ich mir gedacht habe, das wäre es doch eigentlich, dann irgendwie in ein Land zu gehen, was super weit weg ist, was sich in vielen Dingen unterscheidet, um einfach da auch nochmal da dazu zu lernen. Genau, und dann hatte ich tatsächlich eher zufällig noch als Filter oben die französische Sprache drin, sodass mir dann Kamerun als Land angezeigt wurde. Und dann hat mich eben die Stelle hier so begeistert, sodass dann eher die Stelle zum Land geführt hat als umgekehrt.
Das bedeutet aber, jetzt hast du die Freunde auch erwähnt, das heißt, du hast ganz gezielt auch bei den Freunden Waldorf geguckt.
Genau, ich hatte zwei Freunde von mir, eine Freundin ist aktuell mit den Freunden in Costa Rica und ein Freund von mir ist mit den Freunden in England. Und die haben eben beide erzählt, dass Vermittlung super geklappt hatte. Dann habe ich mich da eben auch mal umgeguckt, kam so eben auf die Stelle, die jetzt in Kooperation mit Weltwärts war.
Jetzt bist du in Kamerun, ist es noch sehr weit weg. Aber was würdest du gerne mitnehmen? Was würdest du vielleicht auch gerne an Kontakten oder Menschen mitnehmen, wenn du wieder zurück nach Deutschland kommst?
Also erstmal, was ich gerne mitnehmen würde, ist allgemein der Umgang in einem Umfeld mit vielen Menschen, die man nicht kennt, die eine andere Sprache sprechen. Und was für mich auch anfangs wirklich schwierig war, sich irgendwie nicht davon bremsen zu lassen, dass da eben diese Sprachbarrieren sind, dass es immer mal wieder Verständigungsprobleme gibt, dass es eben nicht so einfach ist, neue Leute kennenzulernen wie in Deutschland, wenn die gleiche Sprache gesprochen wird. Und da würde ich gerne mitnehmen, dass mich das auch in Zukunft viel weniger bremst, dass ich weiß, dass man sich auch eigentlich gar nicht so viele Gedanken darüber machen muss, wenn man neue Leute kennenlernt, dass man eben auch so Sprachbarrieren eigentlich überbrücken kann, selbst wenn es dann mal Probleme gibt, kann man sich mit Händen und Füßen ja immer irgendwie verständigen. Das würde ich super gerne mitnehmen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich in den nächsten Jahren immer mal wieder nach Kamerun komme, weil ich mich auch so ein bisschen in das Land verliebt habe und auch in die Einrichtung und die Leute, die damit zusammenhängen. Und einfach, dass diese Beziehungen bestehen bleiben, das würde ich gerne mitnehmen.
Ja, jetzt perfekte Möglichkeit für Menschen aus Kamerun wäre natürlich auch der Süd-Nord-Austausch. Der dauert zwischen 6 und 18 Monaten. Den kann man machen, genauso wie den Nord-Süd-Austausch, wenn man zwischen 18 und 28 Jahre alt ist. Carina, wenn du jetzt zurückguckst, hast du noch Kontakt nach Südafrika? Wie ist das da bei dir oder würdest du gerne nochmal hin?
Also ich habe ein bisschen Kontakt. Ich habe gerade heute, weil ich mich gefragt habe, ob sie gerade Freiwillige haben am Center for Creative Education, mit der einen Koordinatorin von dort geschrieben. Und das ist immer wieder schön. Ich habe noch Kontakt zu ein paar südafrikanischen Freunden, aber ansonsten nicht super viel. Ich muss auch sagen, dass der Alltag mich hier auch wieder eingeholt hat, das Studium. Aber hin möchte ich auf jeden Fall wieder. Das wäre wunderschön, denn ich war seitdem nicht da und es ist auf jeden Fall auf meiner Liste ganz oben.
Verständlich. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man mal zurück möchte und dass man auch nach Kapstadt möchte. Ist ja auch eine schöne Stadt. Du engagierst dich beim Süd-Nord-Austausch. Was genau machst du da?
Ich hole manchmal Süd-Nord-Freiwillige am Flughafen ab hier in Frankfurt. Das hat sich so ergeben, weil ich eben recht nah dran wohne und auch spontan dann mal einspringen kann und jemanden einsammeln kann. Das heißt, ich nehme die Freiwilligen in Empfang und dann haben wir meistens so ein paar Stunden Aufenthalt in Frankfurt und dann geht es meistens mit der Bahn für die weiter. Dann organisiere ich das Ticket und zeige denen die ersten Wege und das ist immer total schön, weil ja, ich kann mich ja auch zurückerinnern, als ich das erste Mal in Kapstadt ankam und alles war neu und alles war fremd und das merkt man bei denen dann auch immer ganz doll. Das ist einfach spannend, da diesen Austausch mitzubekommen und auch zu erfahren, wo die herkommen und was sie jetzt vorhaben.
Ja, Marlene, deine Ankunft in Kamerun liegt von uns allen, gut, ich bin schon alter Opa in dem Zusammenhang, aber am nächsten. Wie war das für dich, Kamerun? Erste Stunden, du landest. Was ist da bei dir passiert im Kopf?
Es war erstmal total absurd, dass man quasi in ein Flugzeug eingestiegen ist, viele Stunden später wieder ausgestiegen ist und dass man auf einem anderen Kontinent war und irgendwie auch zu wissen, dass so dieser Freiwilligendienst, den man so lange schon geplant hatte, dass der jetzt quasi beginnt. Und dann war es erstmal so, dass wir am Flughafen super lange anstanden, weil Corona-Schnelltests gemacht werden mussten. War dann natürlich auch die Sorge im Hintergrund, weil man sowas auch noch nicht einschätzen kann, wie wahrscheinlich ist denn, dass wirklich sowas passiert. Es war eine Mischung aus müde und in der Hinsicht auch so ein bisschen angespannt. Und es war super heiß dann. Und es war irgendwie so, dass ich auch raus aus dem Flughafen wollte, weil ich einfach das Land sehen wollte, die Luft atmen wollte. Und ja, irgendwie, ich war total aufgeregt und habe mich auf alles gefreut. Wir wurden dann vom Leiter der Einrichtung und noch zwei weiteren Personen aus der Einrichtung abgeholt. Und ja, das war irgendwie die erste Situation, wo ich so richtig gemerkt habe, dass es anders war, als wir mit den Koffern die Straße überquert haben und 5, 6 Leute auf uns zugestürmt kamen, unsere Koffer tragen wollten, um eben im Nachhinein Geld dafür zu erhalten. Und diese Hektik, was das angeht, die, wenn ich jetzt so daran zurückdenke, ist schon sehr präsent, weil das was ist, was mich auch immer weiter dann noch begleitet.
Verstehe ich. Hast du, muss ich jetzt noch fragen, Carina, weil es mir jetzt gerade eingefallen ist, was bei mir war, aber hast du, als du zurück nach Deutschland gekommen bist, hast du da ein prägnantes Bild im Kopf?
Ich glaube, meine Eltern wiederzusehen am Flughafen, das hat mir damals auf jeden Fall die Tränen in die Augen getrieben. Das war schon schön und das war noch so ganz euphorisch. Ich hatte so viel zu erzählen. Und danach war es ein bisschen schwieriger, würde ich mal sagen, weil man dann auch erstmal sozusagen, man spricht ja auch von diesem Kulturschock, den man dann hat, wenn man zurückkommt. Und so ein bisschen war es bei mir schon so.
Ja, das ist tatsächlich das Bild, was ich im Kopf habe, wenn ich an meine Rückkehr in Deutschland denke. Klar, Freunde, Familie waren am Flughafen, aber ich erinnere mich noch, dass ich bei meinen Eltern im Auto saß und wir sind zurück nach Hause gefahren und die Felder wurden mit so riesigen Wassersprengern befeuchtet. Und ich war so richtig schockiert, weil ich dachte, krass, wie viel Wasser hier auf die Felder kommt. Das erinnere ich, das ist so das Bild, was bei mir im Kopf ist.
Ja, das kann ich verstehen. Ich hatte auch ganz stark, oder ich habe das immer noch ein bisschen, so eine Wassermoralapostel, weil als wir nach Kapstadt gingen, war der Verbrauch pro Person auf 50 Liter beschränkt, was im Verhältnis zu dem, was ein durchschnittlicher Deutscher verbraucht, extrem wenig ist. Und als ich dann zurückkam und jeder wusch sich die Hände wie verrückt, da dachte ich so, ihr verbraucht das Wasser, das kann nicht wahr sein. Und, ja. Kann ich nachvollziehen.
Das ist besonders Kapstadt natürlich auch so eine Sondersituation. Ne? Ich erinnere mich, als ich in Kapstadt gearbeitet habe, da gab es tatsächlich auch so 2-Minuten-Songs, weil man maximal 2 Minuten lang duschen sollte. Und genau. Wenn der Song vorbei war, da ging das Wasser aus.
Ja.
Ja, spannend. Das war es aber leider schon wieder. That's it. Die Zeit ist rum und damit auch schon wieder dieser kleine Podcast. Damit ihr die nächste Folge da draußen nicht verpasst, die in 2 Wochen kommt, folgt uns jetzt unbedingt da, wo auch immer uns hört. Und Tradition bei Nachhaltig Weltwärts. Ihr beiden, Marlene und Carina, ihr habt die letzten Worte. Ich würde mal sagen, Carina, du startest jetzt gleich. Ich sage vorher aber schon mal Bye-bye und bleibt engagiert, egal wie und egal wo.
Ja. Ich kann nur noch hinzufügen, dass die Welt euch offen steht, dass ich euch empfehlen würde, Weltwärts zu machen. Am besten überlegt ihr euch dabei, warum ihr es machen wollt und habt dann einfach eine wundervolle Zeit, egal wo, egal auch wann, wenn es auch später ist. Ja, viel Spaß.
Also ich würde mich der Carina auf jeden Fall anschließen. Macht einen Freiwilligendienst, macht auch einen Weltwärts-Freiwilligendienst. Wie ich vorhin gesagt habe, ich finde, Weltwärts ist so ein bisschen so ein Rundum-Sorglos-Paket. Natürlich gibt es irgendwie noch viele Punkte, um die ihr euch auch selbst kümmern müsst, was aber auch selbstverständlich ist. Aber ich habe mich bei Weltwärts und meinen Freunden Erziehungskunst super an die Hand genommen gefühlt. Da kann euch auf jeden Fall nichts passieren. Und deswegen würde ich auch euch auf jeden Fall ans Herz legen, macht einen Freiwilligendienst. Gerade wie ich nach dem Abitur fand, ich hat's jetzt super reingepasst. Aber auch später, zum Beispiel meine Mitfreiwillige hat ihren Bachelor schon fertig, macht vor dem Master jetzt den Freiwilligendienst. Und auch bei ihr hat es irgendwie super reingepasst. Also es gibt immer die Möglichkeit und es ist auf keinen Fall irgendwie verschwendete Zeit, weil ich finde, dass man aus dieser Zeit so viel mitnehmen kann, eigentlich fürs ganze Leben mitnehmen kann. Und deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, macht den Freiwilligendienst. Und vielleicht noch als kleine Werbung, ihr könnt gerne mal auf dem Instagram-Account der Freunde der Erziehungskunst vorbeischauen. Der heißt Freunde-Waldorf. Da wird auch in Kürze ein Video hochgeladen, das meine Mitfreiwillige und ich über die Einrichtung gedreht haben. Und vielleicht interessiert euch das ja, da einfach mal reinzuschauen. Und sonst wünsche ich euch auch bei jedem Engagement, was ihr macht, viel Spaß.
Nachhaltig Weltwärts, ein Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.